Guten Morgen miteinander. Schön, dass ich heute mal wieder da sein darf bei euch. Ich bin jetzt schon längere Zeit nicht mehr da gewesen, aber ich freue mich jedes Mal, wenn ich da sein darf. Wie ihr hört, meine Stimme ist heute ein bisschen angeknackst, deswegen immer mal wieder der Griff zum Glas, einfach zum da ein bisschen befeuchten. Und ich starte meine Predigt mit was total Ungeplantem. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr das gerade hier beobachtet habt, wie das kleine Meiterli da die Steine gesammelt hat, mit einer Begeisterung und einer Freude. Und es ist für mich gerade ein wunderbares Bild dafür geworden, wie Gott will, dass wir sein sollen. Werdet wie die Kinder. Habt diese Begeisterung dafür, einfach auch diese kleinen Dinge neu zu greifen und euch daran einfach auch zeigen zu lassen, was es bedeutet, mir nachzufolgen. Und wenn wir heute eben diesen Maximilian Kolbe miteinander anschauen, ist das für mich auch wieder so ein kleiner, wunderbarer Stein, den wir da aufgreifen können und dort einfach wieder sagen können, hey Gott, was möchtest du mir heute zeigen? Ich bin ja heute da, weil mir als Viva Oberbasel Bird, ich muss mich da immer umgewöhnen, ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber ich finde es ein total schöner Name, weil er spricht vom Leben. Und mir habe als Viva Oberbasel Bird gesagt, hey, wir möchten über das Leben von eindrücklichen Persönlichkeiten reden. Ich habe heute den Maximilian Kolbe mitgebracht. Und warum? Ja, ganz einfach. Ich bin in einer Maximilian Kolbe-Schule gewesen. Wow. Ja, und das ist eine katholische Privatschule. Nicht so schlimm, wie es tönt. Die waren ganz lieb alle zu mir. aber damals hat mich dieses Leben von diesem Maximilian wirklich auch schon sehr bewegt. Wie er am Ende von seinem Leben bereit war, sein Leben für andere hinzugeben. Aber da möchte ich nicht starten, sondern da würde man nachher enden. Aber einfach, dass ihr schon mal ein bisschen wisst, da ist ein Mann, der wirklich sein ganzes Leben für Jesus hingegeben hat. Also schauen wir uns mal an, wer war denn dieser Maximilian Kolbe? Und bevor ihr jetzt dort denkt, ja, ich rede jetzt von dem Raimund. Warum Raimund? Der hat erst später den Namen Maximilian angenommen. Dieser Raimund Kolbe ist am 7. Januar 1984 auf die Welt gekommen. Eine kleine Stadt in Polen. Ich nenne erst den Namen gar nicht erstens sprechen falsch aus und zweitens kennt es hier keiner. Seine Eltern, die waren ganz einfache Arbeiter mit einer tiefen katholischen Frömmigkeit. Und ich fand das noch so schön. Als Kind war der Raimund sehr aufgeweckt. Also aufgeweckt im Sinn von, dass er seine Eltern ziemlich herausgefordert hat. Und er hat seine Mutter wohl einmal so herausgefordert, dass die mal die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen hat und gesagt, was soll aus dir mal noch werden? Und dieser Moment, das war was den wie getriggert hat. Da ist der reingekommen und hat gemerkt, irgendetwas muss ich mit meinem Leben anders machen. Und er hat sich dann wirklich angefangen zu überlegen, was soll denn tatsächlich aus meinem Leben mal wäre. Und so entstand bei dem jungen Bub der Wunsch, er will sein Leben Gott zur Verfügung stellen. Und so ist dann auch dazu gekommen, dass er mit 13 ins franziskanische Knabenseminar eingetreten ist. Das ist tatsächlich ein Seminar, wo darauf ausgerichtet ist, dass die jungen Buben später dann einmal Priester werden. Und er wird dann zunächst mal Mönch und nimmt dann dort eben den Namenswechsel vor. Und der Namenswechsel ist dann von Raimund hin zu Maximilian. Und der Grund, warum er den Namen Maximilian gewählt hat, der sagt ganz viel über das aus, wie er später sein Leben geführt hat. Er sagt dann nämlich, alles in meinem Leben soll zur maximalen Ehre Gottes führen. Da ist doch mal ein Statement von so einem jungen Mann. Also wenn das meine Kinder dann mal für sich sagen, dann muss ich wirklich, da bin ich dann stolz. Der Maximilian Kolbe, der ist ein sehr motivierter Schüler gewesen und aufgrund von seinen guten schulischen Leistungen ist er dann 1912 zum Studium nach Rom gegangen. Und dort hat er dann gleich in zwei Fächern promoviert, in Theologie und in Philosophie. Und wer jetzt dort in Geschichte ein bisschen aufmerksam ist, 1914 bis 1918 ist der Erste Weltkrieg gewesen. Und ich glaube, das hat den damals auch schon mit prägt, einfach auch wie dort Menschen miteinander umgegangen sind, auch wie da die Gottesferne von den Menschen sie dazu getrieben hat, so Gräueltaten auch zu vergehen. Und so war das eben auch was, wo ihn sein ganzes Leben antrieben hat, den Menschen zu erklären, was es bedeutet, Jesus nachzufolgen. Es war damals ein großes Thema, eben gerade auch bei der kommunistischen Bewegung, dass der Glaube ja nur Opium fürs Volk ist, dass man das gar nicht braucht. Und so hat er den Menschen, die damals noch diese Volksfrömmigkeit sehr breit ausgestreut war, hat er dann versucht zu erklären, hey, was bedeutet es eigentlich, Jesus nachzufolgen? Da ist mehr als einfach nur irgendwie eine Kultur, die wir mitgenommen haben, sondern da ist wirklich eine tiefe Lebensüberzeugung, was da dahinter steckt. Und so kommt er eben dann auch 1919 wieder zurück nach Polen und fährt dann auch als Priester zu arbeiten und unterrichtet als Dozent für Kirchengeschichte und startet gleichzeitig auch natürlich, hat ja sonst nichts zu tun, noch eine publizistische Arbeit. Und es kommt dann aber, dass das relativ schnell wieder zu einem Stopp kommt. Er erkrankt sehr schwer an Tuberkulose und die Ärzte haben eigentlich schon gedacht, hey, da wird nichts mehr mit dem, der wird an dem sterben. Aber wieder erwartet, hat er sich dann wieder erholt und setzt dann seine vielseitige Arbeit fort, ist dann aber sein ganzes Leben lang gezeichnet. Er ist immer körperlich reduziert, hat immer wieder Hustenanfälle und andere Geschichten, wo man einfach merkt, hey, obwohl er sehr schwach ist, ist er mit voller Leidenschaft Jesus hinterhergegangen. Und ich habe es jetzt gerade schon gesagt, der Maximilian Kolbe, der ist da immer wieder auch dieser antireligiösen Stimmung entgegengetreten. Und so ist eben dann auch das dazu gekommen, dass er 1921 angefangen hat, eine Zeitschrift rauszubringen, die den Menschen wirklich eben den Glauben erklären soll. Die Ausgabe von dieser Zeitschrift, die ist immer weiter gestiegen. Die Druckereien, die er da gefunden hat, die waren immer zu klein. Und dann ist dann so weit gekommen, dass dann irgendwann gesagt hat, hey, ich brauche mehr Raum, ich brauche da professionelleres Material. Und so hat er dann 1927 ein Grundstück geschenkt bekommen und hat dann dort ein Missionszentrum aufgebaut. Und jetzt entschuldigt mir, wenn jetzt jemand das richtig aussprechen kann, ich kann es nicht. Die Stadt heißt Niepokalanow und die wird zu einem riesen Zentrum, wo auf der einen Seite klösterliches Leben stattfindet, aber auch sehr viel Pressearbeit nachher gemacht wird. Aber der Kolbe, der bleibt da nicht einfach dort bei diesem Klosterzentrum, sondern der zieht weiter und zwar ganz naheliegend nach Japan. Auch dort hat er wieder diesen großen Missionseifer. Der eröffnet ein Seminar für Priester, baut eine weitere Druckerei auf und gibt ein Monatsmagazin über den Glauben heraus. Und 1936 dann kehrt er zurück nach Polen, unter anderem auch wegen gesundheitlicher Probleme. Dort baut er dann das Missionszentrum weiter aus und dieses Kloster Niepokalanow, das wächst zum größte Kloster und Pressezentrum von Polen heran. Also nicht nur Kloster, sondern auch Pressezentrum. Das größte Pressezentrum, das es damals in Polen gab. Da gab es neben der Druckerei eine Rundfunkstation, Werkstätte, Schule, das Krankenhaus, einen eigenen Bahnanschluss und sogar einen kleinen Flugplatz. Im Jahr 1939 wohnen und arbeitet mehr als 700 Mönche in diesem Missionszentrum. Und das ist ein Wort, also da merkt man, da ist ein Mann da, der hat Leute begeistert, der hat mitreisen können. Und wer hier wieder mit Geschichte sehr aufmerksam ist, 1939, damals fallen die Nazis in Polen ein. September 1939, als damals dann die Nazis nur noch wenige Tagesmärsche von dem Kloster entfernt sind, da ruft der Kolbe seine Brüder zusammen. Und der ist total aufgelöst, weil er hat das in Leidenschaft und auch unter der Hilfe von Gott ein großes Werk aufbauen dürfen. Und er versteht nicht, dass Gott jetzt das Werk einfach so beendet, dass er die Früchte praktisch einfach wieder abschneidet. Und dann ruft er seine Brüder zusammen und sagt dann zu ihnen einen Satz, der werde ich jetzt auch noch mal ein paar Mal nachher noch bringen. Jetzt ist der Moment, in dem wir zeigen können, ob all das, was wir publiziert haben, auch wirklich in unseren Herzen ist. Ein ganz ein starker Satz, wo viel auch darüber aussagt, wie dieser Mann auch tickt hat. Kurz nach dem Treffen besetzt die Nazis das Missionszentrum und verhaftet dann der Kolbe zusammen mit 40 Brüdern. Nach 3 Monaten werden die dann wieder freigelassen und im Februar 1941 wird der Kolbe erneut verhaftet. Der Hauptgrund? Er hat 2300 Flüchtlinge aufgenommen und darunter ganz viel auch Juden. Im Mai 1941 erfolgt dann die Verlegung von Kolbe in das berüchtigte KZ Auschwitz. Soweit mal das Leben von Maximilian Kolbe bis kurz vor diesem Moment seiner größten Hingabe, seiner größten Opferbereitschaft. Ich finde das grundsätzlich sehr beeindruckend, mich mit einem Leben von einem Christ auseinanderzusetzen, der so leidenschaftlich Jesus nachfolgt. Aber gleichzeitig merke ich da, ich kann das nicht einfach nur so im Raum stehen lassen, sondern da kommt mir ein Bibelwort in Sinn, das ihr wahrscheinlich alle selber auch kennt. 1. Thessalonicher 5, Vers 21. Prüft alles und das Gute behaltet. Das heißt hier, hey, sei nicht einfach offen für alles, sonst bist du irgendwann nicht mehr ganz dicht. Und das merke ich jetzt auch gerade in der Auseinandersetzung mit so Leben von anderen Menschen. Ich möchte es nicht einfach ungefiltert mir zum Vorbild nehmen, so nach dem Motto, ja, ah, das klingt gut, das finde ich inspirierend, sondern da wollte ich nur mal genau anschauen. Und ich hatte es noch spannend gefunden, wo ich den Vers rausgesucht habe, habe ich auch nochmal geschaut, in was vom Zusammenhang steht das. Und da ist mir aufgefallen, der Paulus sagt das ganz am Ende vom Thessalonicher Brief. Und ich weiß nicht, wie ihr das so schon erlebt habt. Manchmal ist das so ein Moment, wo Eltern auf das Kind nochmal zugehen, wenn sie ihr Kind in ein Lager abgeben. Hey, also, gell, wenn du jetzt bei dem Lager bist, dann ist auch mal ein bisschen Gemüse, gell? Und hey, und während der Lagerzeit, bitte, bitte wäsch dich zwischendurch auch mal. Das sind so die berühmten letzten Worte und dann sind sie weg. Prüft alles und das Gute behaltet. Ich glaube, das ist so ein Grundsatz, wo einem Paulus ganz, ganz wichtig ist. Er hat vorher ganz viel gute Worte weitergegeben. Und da in dem Zusammenhang gesagt, hey, prüft alles und das Gute behaltet. Wenn wir uns so ein Leben anschauen, dann kommen wir immer auch auf Bereiche vom Leben, wo wir sagen müssen, hey, da ist schwierig. Also ich glaube, bei jedem, wo ich da drinnen anschaue, darfst du dich jetzt gern persönlich angesprochen fühlen. Da werde ich etwas finden, wenn ich das genau anschaue, wo nicht so gut läuft. Wo mich sogar abstößt. Und wenn ihr in mein Leben hineinschaut, garantiere ich euch, da werdet ihr ein paar Bereiche finden, wo euch abstoßet, wo ihr nicht cool findet. Bei der Vorbereitung vom Maximilian Kolbe Prediger, da ist mir immer wieder so die extrem katholische Seite in den Sinn gekommen. Der hat seinen Zugang zu Jesus ganz stark über Maria gehabt. Kann ich jetzt nicht so als nachahmenswert weiterempfehlen. Und dann kommt dann noch, dass der Maximilian Kolbe gegenüber den Juden eine sehr ablehnende Haltung gehabt. Er hat nicht gerade die Zerstörung, die Vernichtung von den Juden im Mittelpunkt gesetzt, aber er hat gesagt, hey, die stören uns in Polen. Die müssen das Land verlassen. Also auch da merkt man eine gewisse Haltung. Er hat Boykott jüdischer Läden aufgerufen und so weiter. Also da merkt man, prüft alles, ist da was wirklich Wichtiges. Wenn wir das Leben von anderen Menschen anschauen, dann werden wir diese schwierigen Bereiche finden. Und deswegen setzt da einen Filter vor. Setzt das Filter vom Evangelium immer wieder vor und sagt, hey, was kann ich mir da gut nehmen. Welche Steine picke ich mir da raus und nehme sie mit und setze in meine Nachfolge mit ein. Ich möchte euch einladen, jetzt eben gerade mit Blick auf den Maximilian Kolbe, der als Mensch zählt, der Jesus leidenschaftlich nachgefolgt ist, der dafür brennt hat, dass Menschen Jesus verstönt und ihm nachfolgen, dass man nicht irgendwo in einer kulturellen Geschichte festhängt. der Umweg über Jesus, über Maria kann ich euch nicht empfehlen. Schon allein, wenn man die Jahreslosung für das Jahr nochmal anschaut. Jesus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinauswerfen. Also auch da drin, da zeigt sich, hey, ich darf einfach so zu Jesus kommen. Behaltet das Gute. Das Leben von Kolbe, das zeigt uns eben viele Aspekte, bei denen es sich lohnt, sie als Inspiration für unser Leben mitzunehmen. Und ich habe vorher gesagt, der eine Satz, den er gesagt hat, bevor die Nazis gekommen sind, der würde ihn Obama bringen. Und das ist für mich so dieser tiefe, prägende Satz, den ich auch euch ans Herz mitgebe, da mitzunehmen. Jetzt ist der Moment, in dem wir zeigen können, ob all das, was wir publiziert haben, auch wirklich in unseren Herzen ist. Ersetzt das Publizieren durch das, was ich denke, das, was ich sage. Ist das, was ich denke und sage, wirklich in meinem Herzen? Ist Jesus wirklich in meinem Herzen? Lass dir diese Frage stellen. Informierst du dich über Jesus? Redest du vielleicht sogar über Jesus? Oder ist Jesus wirklich in deinem Herzen? Hat Jesus die Leitung über dein Leben? Der Kolbe, der hat auf seine Worte Taten folgen lassen. Seine Worte, die beschrieben, wie er sein Leben geführt hat und wie er sein weiteres Leben dann auch noch führen wird. Gerade die letzten Tage von seinem Leben zeigen, wie sehr der Maximilian Kolbe auf Jesus geschaut hat und wie er für Jesus prägt war. Und bevor wir jetzt nochmal einen Zeitsprung machen, lese ich noch die Worte aus Hebräer 12, Vers 1 bis 2. Lasst uns laufen mit Geduld in dem Kampf, der uns bestimmt ist. Und aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Der Maximilian Kolbe ist für mich auch dort ein Bild dafür, was es bedeutet, wenn Jesus unseren Glauben vollendet. Wenn wir da wirklich auch da drin Vollkommenheit erlangen. Und so lade ich euch jetzt ein, dass mir die Zeitmaschine wieder einschaltet und auf den 31. Juli 1941 geht ins KZ Auschwitz. In der Baracke, wo der Maximilian Kolbe gelebt hat, ist einer von den Mithäftlingen verschwunden. Die Wärter zerren alle Häftlinge nach draußen und zwingen sie zum Appell. Es ist Sommer, es ist heiß. Und die Häftlinge müssen stundenlang in der Sommerhitze draußen stramm stehen. Die Wärter schreien und versuchen herauszufinden, wo ist der vermisste Häftling? Irgendwann langt es im Lagerkommandant. Er befiehlt, dass wegen dem einen verschwundenen Häftling 10 Häftlinge in den Hungerbunker gegangen müssen. Einer, der ausgesucht wird, bricht unter Tränen zusammen und ruft: Meine Frau, meine Kind, ich werde sie nie wieder sehen. Da tritt der Maximilian Kolbe vor und sagt: Nehmt mich. Ich bin Priester. Ich habe keine Familie. Der Lagerkommandant ist zuerst irritiert. So etwas hat er noch gar nie erlebt. Aber er gibt sich Einverständnis. Der Maximilian Kolbe soll stellvertretend für jemand anders in den Hungerbunker gehen und dort für ihn sterben. Und was da dann in dem Hungerbunker passiert, finde ich absolut beeindruckend. Das ist ein Zeichen für den tiefen Glauben von dem Maximilian Kolbe. Normalerweise hört man aus so einem Hungerbunker Schrei von der Verzweiflung, Flüch, aber damals nicht. Die Wärter, die nerven sich an den geistlichen Liedern und an den Gebet. Und nach 4 Tagen wird es dann ruhig. Die Gefangenen haben keine Kraft mehr. Wo der Maximilian und Kolbe und 3 andere Gefangene nach 14 Tagen noch immer leben, werden sie durch eine Giftspritze hingerichtet. Und da spinnen mir wieder die Worte von Maximilian Kolbe durch den Kopf. Jetzt ist der Moment, in dem wir zeigen können, ob all das, was mir publiziert habe, auch wirklich in unserem Herzen ist. Dort drin ist für mich der Maximilian Kolbe ein Vorbild. Er hat nicht nur von seinem Glauben erzählt, sondern er hat mit seinem ganzen Leben erzählt, was er glaubt. Weil er Jesus in seinem Herz hat, war er parat, sein Leben für das Leben von einem anderen Menschen zu geben. Die Geschichte von Maximilian Kolbe, die fordert mich raus, die fordert euch raus. Sie erinnert daran, dass unser ganzes Leben an Jesus ausgerichtet sein soll. Und gleichzeitig weist uns seine Lebenshingabe auch auf den Opfertod von Jesus an. In 2. Korinther 5, Vers 15 lesen wir: Und er ist darum für alle gestorben, damit die da leben, hinfort nicht sich selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist. Ich persönlich habe mir vorgenommen, ich wollte mich vom Vorbild von Maximilian Kolbe herausfordern lassen. Jesus soll nicht nur in meinem Maul sein, sondern auch in meinem Herz und letztlich dann auch in meinen Händen, in meinen Taten. Und wenn wir da jetzt im Lobpreis sind, da dürfen wir natürlich auch voll Herzen uns Jesus hingehen und sagen, jawohl, ich bete dich an. Aber vielleicht möchtest du auch noch einen Moment einfach noch nachdenken und sagen, hey, Jesus, ich will jetzt auch mir von dir ansprechen lassen. Wo willst du in meinen Taten drin sein? Wo willst du direkt in mein Herz sprechen? Ich mache noch ein Gebet und dann gebe ich ans Lobpreisteam weiter. Jesus, du siehst uns heute da Morgen, wo wir stehen, was uns bewegt, wo du selber auch zu uns reden wirst. Mach du unsere Ohren auf, mach du unser Herz parat und veränder du uns durch deinen Heiligen Geist. Danke, Herr, dass du die Atmosphäre da drin prägst. Dass wir von dir angesprochen werden, dass du uns veränderst, Stück für Stück. Dass du uns diese wertvollen Dinge in unser Leben hineingibst.